Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
In Russland läuft bis Sonntag noch die Wiederwahl Wladimir Putins. Wieder mal, weil es eine Scheinwahl ist und jetzt schon feststeht, dass Putin seine fünfte Amtszeit antreten wird. Sie hier setzt sich aber trotzdem gegen das Putin-Regime ein.
Ich bin mir der Gefahr bewusst und es kann mir etwas passieren, es kann meiner Familie etwas passieren, die immer noch in Russland ist.
Das sagt Natalia, warum ihr das trotz der Gefahren so wichtig ist und was ihr auch Hoffnung gibt, das ist eins unserer Themen heute. Und es gab gute Nachrichten aus dem Umweltbundesamt. Deutschland ist auf einem guten Weg, sein Klimaziel für 2030 zu erreichen. Fix ist das aber noch nicht, sagt Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio.
Also es besteht jetzt die Möglichkeit, wir kommen dem deutlich näher. Man könnte sagen, wir haben jetzt einen richtigen Trainingsplan für unser Fitnessstudio. Nur wir müssen halt immer noch hingehen und tatsächlich auch trainieren. Das heißt, wir müssen all das tatsächlich auch noch konkret umsetzen.
Kleinen Trainingsplan für die Bundesregierung gibt's heute hier am Freitag, dem 15. März. Kommt gut ins Wochenende.
Deutschlandfunk Nova.
Bis Sonntag können Russinnen und Russen noch ihr Kreuzchen setzen, auch wenn vorher schon klar ist, wer gewinnen wird, nämlich Wladimir Putin. Ernstzunehmende Gegner hat er nicht, die wurden nämlich gar nicht erst zur Präsidentschaftswahl zugelassen. Das scheint manche Menschen in Russland aber auch gar nicht zu stören, wie zum Beispiel diese Frau vor einem Moskauer Wahllokal.
Wir hoffen immer auf Veränderungen zum Besseren. Alles wird gut. Mir reicht die Auswahl auf dem Stimmzettel. Der Krieg sollte enden, aber sonst alles ist gut, wunderbar. Wir sind glücklich mit dem Leben.
Ja, wie sehen das aber Russinnen und Russen, die gegen das Putin-Regime sind? Darüber habe ich gesprochen mit Natalia Korotkova. Sie lebt in Deutschland, stammt aus Russland und engagiert sich im Verein Free Russians e.V. Hallo Natalia.
Hallo Rahel.
Natalia, was macht das mit dir, wenn du das hörst? Alles ist hier gut, mir reicht die Auswahl auf dem Stimmzettel, wenn klar ist, dass es neben Putin keine ernstzunehmenden Kandidatinnen auf dem Stimmzettel gibt?
Wenn ich das höre, tut es mir weh, weil ich glaube, dass die Menschen Angst haben, dort die Wahrheit zu sagen und verfallen dann in solche allgemeine, nichtssagende Aussagen, um einfach auf der sicheren Seite zu bleiben. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit natürlich ist, dass diese Person tatsächlich glücklich ist, so wie es ist.
Jetzt wird in Russland gewählt. Das Ergebnis steht aber vorher schon fest. Man muss also von einer Scheinwahl sprechen. Wie schaust du auf diese, ja, ich sag jetzt mal Scheinwahl?
Ich schaue auf diese Wahl als eine Möglichkeit, doch etwas zum Ausdruck zu bringen, nämlich, dass es sehr viele Menschen gibt, die mit dieser Scheinwahl nicht einverstanden sind. Dafür gibt es auch Möglichkeiten und es werden uns aber sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt, diese Möglichkeiten auszuleben, sie zu bewerben und die Menschen für sie zu begeistern. Es ist eine Challenge für uns, diese Wahl, und sie wird es auch bleiben. Das ist eine gefährliche Challenge und wir sind aber alle optimistisch.
Was wäre eine Möglichkeit, den Protest dann doch auszudrücken bei dieser Wahl?
Im Prinzip geht es den Menschen darum, die dagegen sind und trotzdem an der Wahl teilnehmen, die Fälschungen so schwer wie möglich zu machen, weil wir wissen, dass das System dennoch an ihre Grenzen kommen kann. Und nicht alles ist fälschbar, auch wenn vieles das ist. Und viele werden zum Beispiel ihre Stimme für Davankov abgeben. Das ist der Kandidat, der sich aktuell erlaubt, das Wort Frieden in den Mund zu nehmen. Das heißt natürlich lange nicht, dass er wirklich für den Frieden ist. Eine zweite Möglichkeit ist, diesen Wahlzettel, Stimmzettel ungültig zu machen, indem man zum Beispiel mehrere Kandidaten ankreuzt oder den zerdrückt, zerreißt, wie auch immer, was man damit machen kann und möchte. Und die dritte Möglichkeit ist, an einem Projekt teilzunehmen, an dem wir gerade arbeiten. Das heißt Free Russia Votes. Da kann man einfach seine Stimme abgeben, digital und anonym, wenn man dagegen ist. So können wir die Stimmen auch zählen.
Du engagierst dich ja auch im Verein Free Russians, willst Russinnen und Russen vernetzen, die gegen das Putin-Regime sind. Am Wochenende wirst du jetzt auch eine Wahlbefragung durchführen darüber hinaus. Was macht ihr da genau?
Das ist eine wahrscheinlich korrekte, wäre zu sagen, eine Wahlnachbefragung. Mhm. Wir werden Menschen fragen, die abgestimmt haben, wie sie abgestimmt haben. Das wird anonym stattfinden. Das heißt, wir sammeln keine Daten, nur etwas Soziologie, wo sie her sind, wie alt sie sind, um einfach eine alternative Statistik führen zu können darüber, wie die Lage tatsächlich aussieht, zumindest überall anders außer Russland, um einfach zu sehen, welche Zahlen wir dann präsentiert bekommen, um dadurch auch die Fälschungen abzuschätzen, die dann gemacht wurden.
Wenn du dich so engagierst, Natalia, auch so gegen Putin aussprichst, ne, auch gegen diese Wahl, ist das für dich, bringst du dich damit nicht auch selber in Gefahr, wenn du das so öffentlich machst?
Es ist möglich. Ich würde nicht sagen, dass ich das nicht tue. Ich bin mir der Gefahr bewusst. Und es kann mir etwas passieren, es kann meiner Familie etwas passieren, die immer noch in Russland ist. Aber wir machen das trotzdem, weil ich das auch schon seit über 2 Jahren mache und einfach nicht mehr anders kann. Man kann das nicht aufgeben, einfach weil man immer noch hofft, etwas zu ändern.
Das wollte ich gerade noch fragen. Was gibt dir trotzdem auch noch Hoffnung jetzt gerade auch angesichts der ganzen Entwicklung, auch in den letzten Wochen, beispielsweise auch mit dem Tod von Alexei Nawalny?
Was mir Hoffnung gibt, sind die Menschen, die ich kenne, die ich vor allem in Russland kenne, auch Aktivisten so wie ich, die sich dort nach Möglichkeit engagieren und zum Beispiel auch den Ukrainern dort sehr helfen, die ihre Antikriegsposition in irgendeiner Form, die erlaubt ist, kundtun und die auch tatsächlich gegen das Regime kämpfen, die sich versuchen zu verbinden und zu vereinen und eine Alternative zu bieten, die versuchen, die Kinder davor zu schützen, dass sie zu viel Propaganda hören, sehen und lernen. Und das sind alles diese Funken Hoffnung, die da sind, wo ich hoffe, dass daraus irgendwann auch ein großes Feuer entfacht werden kann und wo wir unsere auch sowjetische Vergangenheit und auch diese putinistische Vergangenheit hinter uns lassen können und einfach in die Zukunft schauen können, hoffentlich in eine europäische.
Sagt Natalia Korotkova vom Verein Free Russians. Natalia, ich danke dir sehr für das Gespräch.
Ich danke dir auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sind auf Kurs. Wir haben Deutschland an der Stelle auf Kurs gebracht und wir müssen Kurs halten.
Sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Er sieht Deutschland beim Klimaschutz auf dem richtigen Weg. Und laut den neuesten Daten aus dem Umweltbundesamt ist Deutschland nicht mehr weit davon weg. Das Klimaziel für 2030, also eine Verringerung der Treibhausgasemissionen um mindestens 65% gegenüber 1990 zu erreichen. Aktuell sieht es nach 64% aus, also ziemlich on track. Läuft das also doch alles besser als gedacht? Fragen wir jetzt Ann-Kathrin Büsker aus dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio. Ann-Kathrin, gefühlt hieß es in den letzten Monaten, Jahren ja immer, Deutschland wird seine Klimaziele verfehlen. Sind diese neuen Daten jetzt eine Überraschung?
Ein bisschen. Man muss aber auch dazu sagen, das ist ja nichts, was schon hundertprozentig feststeht, sondern das ist eine Projektion. Also das Umweltbundesamt hat sich angeguckt, was plant denn jetzt eigentlich die Regierung? Was hat sie so an Regelungen erlassen? Und wie viel CO2 wird das voraussichtlich einsparen, wenn das genau so eintritt? Und auf der Basis kommt eben diese positive Projektion zustande, dass das Klimaziel erreicht werden kann bis 2030. Das heißt aber noch nicht, dass das tatsächlich auch der Fall ist. Also es besteht jetzt die Möglichkeit, wir kommen dem deutlich näher. Man könnte sagen, wir haben jetzt einen richtigen Trainingsplan für unser Fitnessstudio. Nur wir müssen halt immer noch hingehen und tatsächlich auch trainieren. Das heißt, wir müssen all das tatsächlich auch noch konkret umsetzen.
Gut, wenn wir das mit Fitnessstudio vergleichen, wissen die meisten, das ist noch ein langer Weg und das heißt noch lange nichts. Aber in welchen Bereichen läuft es denn gerade gut und in welchen nicht so?
Gut ist auch so eine Sache.
Wer geht regelmäßig ins Fitnessstudio und wer nicht?
Die erneuerbaren Energien, die pumpen so richtig, um bei dem Beispiel zu bleiben.
Oh Gott.
Die wurden nämlich richtig gut ausgebaut und deshalb hat auch der Energiesektor 2023 gut was gerissen. Mhm. Es wurde deutlich weniger Kohle auch verstromt, da sieht es total gut aus. Aber es liegt auch daran, dass die Industrie im Moment nicht so performt, weil die Produktion einfach zurückgegangen ist wegen der gesamtwirtschaftlichen Lage. Mhm. Deshalb sind da auch weniger Emissionen ausgestoßen worden. Für das Klima ist das eigentlich was Gutes, aber für unsere Gesamtwirtschaftslage ist es gar nicht so richtig gut. Deshalb will die Bundesregierung da eben auch was machen und hat auch schon Maßnahmen auf den Weg gebracht. Und wer so richtig, richtig schludert in Sachen Training, das ist halt weiterhin der Verkehrssektor.
Verkehrssektor, also Volker Wissing müsste häufiger ins Fitnessstudio gehen, kann man an der Stelle sagen. Robert Habeck sagt jetzt, das sei ein Erfolg der Klimaschutzmaßnahmen der Ampelregierung, dass man gerade so ganz gut on track ist. Würdest du sagen, das stimmt?
Ja, das stimmt, weil ich habe ja gesagt, das Umweltbundesamt hat zusammengerechnet, was rauskommt, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen umgesetzt werden. Und diese rechtlichen Rahmenbedingungen, die hat halt tatsächlich überwiegend die Ampelkoalition geschaffen. Wenn wir nochmal auf das Sorgenkind Industrie gucken beispielsweise, das performte letztes Jahr schlecht. Aber da hat die Bundesregierung jetzt so ein paar Sachen an den Start gebracht, die dazu führen können, dass es da wieder besser läuft. Große Stahlunternehmen beispielsweise, die kriegen Fördergelder, um von Kohle umzusteigen auf Wasserstoff. Die Wasserstoffproduktion in Deutschland wird ausgebaut, zum Teil auch mit Fördergeldern. Und in dieser Woche ist das erste Gebotsverfahren gestartet für die Klimaschutzverträge, wo Unternehmen sich ihre Investitionen in klimafreundliche Technologie durch den Staat absichern können. Dadurch werden solche Investitionen auch attraktiver und es wird wahrscheinlicher, dass sie getätigt werden. All das hat tatsächlich die Ampel auf den Weg gebracht.
Um bei den sportlichen Metaphern in diesem Gespräch zu bleiben. Oh, oh. Klimaschutz ist ja ein Marathon. Ne? Mhm. Also bis 2030 ins Fitnessstudio gehen ist die eine Sache. Mhm. Aber Deutschland will ja bis 2045 klimaneutral sogar sein. Was muss jetzt passieren, damit Deutschland auch dieses Klimaziel, dass es auch da on track kommt?
Ja, also erstmal muss all das umgesetzt werden, was man jetzt tatsächlich auf die Spur gesetzt hat. Also der Trainingsplan muss eingehalten werden und der muss an einigen Stellen auf jeden Fall noch verbessert werden. Im Gebäudebereich ist eine Sache und dann eben auch im Verkehrsbereich. Mhm. Da muss ganz viel noch passieren, weil bis 2030 funktioniert das zwar mit den Klimazielen, aber eben auch nur, weil Energie und Industrie wahrscheinlich überperformen. Verkehr allerdings seinen Trainingsplan eben nicht einhält. Das heißt, den muss man nachschärfen. Sonst haben wir da eine Situation, dass 2030 die Emissionen im Verkehrssektor noch total hoch sind. Aber die müssen bis 2045 ja auch noch runtergebracht werden. Und das wird sonst eine riesige Kraftanstrengung, die eben auch mit Freiheitseinschränkungen verbunden sein könnte. Weil das könnte nämlich bedeuten, dass dann sowas wie Fahrverbote nötig werden. Davor hatte das Bundesverfassungsgericht 2021 ja gewarnt. Also so gesehen, bis 2030 muss da tatsächlich an diesem Trainingsplan noch ein bisschen was geändert werden.
Sagt Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio mit einem kleinen Trainingsplan für die Klimapolitik der Bundesregierung. Danke, Ann-Kathrin.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn man nicht gut drauf ist, ne? Was kann da helfen, außer Schokolade? Ganz genau, süße Tiervideos auf Instagram, TikTok und Co. So ein kleiner süßer Babywelpe, ne? Und schon ist die Welt für einen kurzen Moment wieder in Ordnung. Aber haben die Tiere auch Spaß, die in den Videos zu sehen sind? Das hat jetzt ein Forschungsteam genauer untersucht und hat Haustiervideos von Social-Media-Kanälen analysiert. Verena von Keitz ist bei mir im Studio, ist unsere Hunde- und Haustierexpertin aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Das kann man, denke ich, auf jeden Fall so sagen. Das Ergebnis, Verena, dieser Analyse ist nicht so gut, oder?
Nein, leider nicht. Das hat das Team vom Cork-Zentrum für Haustierverhalten in Irland festgestellt, dass nämlich die Leute, die in den Videos mit den Hunden interagieren, in vielen Fällen überhaupt nicht mitgekriegt haben, dass die Hunde sich eher bedrängt fühlten und gar nicht so viel Spaß an der Situation hatten. Mhm. Das Team hatte sich dafür 190 Videos angeschaut, die auf Social Media sehr beliebt sind und viel geliked werden und in denen Menschen zum Teil mit den Hunden spielen oder sie streicheln oder sie halt auch umarmen, so Big Hug.
Und das wiederum klingt ja erstmal ganz nett. Also ist jetzt nicht wie diese Katzenvideos, wo man die Katze neben den Toaster setzt, um sie dann zu filmen, wie sie sich megamäßig erschreckt, wenn der Toaster dann hochspringt. Ne? Das ist ja schon eher fies.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist ein großer Unterschied. Also, dass man hier sagen kann, die Menschen sind eher so, dass sie was zeigen wollen, was für eine große Zuneigung und Verbundenheit sie mit den Hunden haben. Aber das Problem ist, das, was wir Menschen als Ausdruck von Zuneigung und Verbundenheit empfinden, wir gehören ja zu den Affenartigen, ne? Mal nebenbei, bei uns ist das umarmt. Arm meistens was Nettes. Das empfinden Hunde wiederum von der Körpersprache sehr oft als etwas recht Aggressives und Übergriffiges. Und genau das sieht man den Hunden in den Videos auch an.
Woran erkennt man das dann, dass sich ein Hund unwohl fühlt?
Also die drücken das mit der Körpersprache aus, auch wenn das eher so feinere Hinweise sind, die wir als Menschen oft nicht so bemerken, wenn wir nicht drauf achten oder sie vielleicht auch gar nicht verstehen. Die Tierärztin Michaela Fels von der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, die forscht auch zu dem Thema Haustier-Content auf Social Media. Und sie hat in Deutschlandfunk Kultur erklärt, worauf man eigentlich achten muss.
Wenn man dafür ein bisschen sensibilisiert ist, gerade bei Hunden und Katzen, die ja eben die häufigen Akteure in den sozialen Medien sind, dann kann man beispielsweise an bestimmten Verhaltensweisen wie über die Schnauze lecken, den Kopf abwenden, die Ohren anlegen oder einfach ja sich abwenden, erstarren, an solchen Verhaltensweisen eben sehen, dass dem Tier die Situation unangenehm ist.
Das, was sie dann nennt, das sind vielfach sogenannte Beschwichtigungsgesten. Die haben Hunde als soziale Tiere ziemlich gut drauf. Aber wir Menschen, wir checken es einfach nicht, wenn wir uns nicht damit beschäftigt haben.
Ja, und wenn man damit beschäftigt, auch ist gerade ein gutes Video zu drehen.
Das stimmt.
Ist ja auch noch was. Wie problematisch ist das denn zum Beispiel Hunden, ich sag mal, die Liebe aufzudrängen?
Also viele Hunde versuchen, die Situation für sich zu bewältigen, ne? Indem sie das zum Beispiel über sich ergehen lassen. Dann sind viele ja auch ziemlich stoisch und halten auch einiges aus von dem komischen Zeug, was wir Menschen aus Hundesicht so machen mit ihnen. Andere versuchen, der zu großen Nähe zu entkommen. Also sie drehen halt den Kopf weg, sie versuchen, sich rauszuwinden aus der Umklammerung. Aber es gibt natürlich auch Hunde, die eine zu große Bedrängung dann nicht mehr tolerieren. Die haben eine kürzere Hutschnur und die wehren sich dann auch und können auch mal schnappen. Das haben übrigens 2/3 der Hunde gemacht in den analysierten Videos von dieser Studie aus Irland.
Okay, krass, das finde ich jetzt ziemlich viel. Und das wiederum ist ja dann auch für die Leute selbst wieder gefährlich.
Ja, genau. Und deshalb ist es auch ein Problem, dass diese Videos so viral gehen und viele im Rahmen von Challenges andere auch noch zum Nachahmen animieren. Zum Beispiel gibt es eine Challenge, habe ich gefunden, den eigenen Hund länger zu umarmen und zu schauen, wie er reagiert. Mhm. Und die meisten, die ich davon gesehen habe, auf TikTok, die bestätigen tatsächlich, worüber wir schon gesprochen haben. Also die Leute merken ganz offensichtlich nicht, dass sich ihre Hunde ganz klar nicht wohlfühlen in der Situation. Das sagt auch Michaela Fels von der Stiftung der Tierärztlichen Hochschule.
Es ist wahnsinnig viel zu finden, wahnsinnig viel mit solchem versteckten Tierleid, was vielleicht für den Laien gar nicht so offensichtlich ist, was vielleicht wirklich auf den ersten Blick lustig wirkt, aber für das Tier eben nicht lustig ist.
Und daher setzt sie sich ein für Aufklärung, genauso wie auch das Forschungsteam aus Irland. Und es fängt ja auch schon damit an, darauf zu achten, was uns unsere Haustiere signalisieren, ob sie überhaupt in der Stimmung sind, gestreichelt zu werden, Stichwort Consent, und sie eben nicht einfach zu knuddeln oder zu umarmen und zu küssen, weil wir sie so lieb haben.
Und weil wir wollen, dass andere Leute das auch ganz toll finden, wie lieb wir unsere Tiere haben. In vielen beliebten Social-Media-Tiervideos bedrängen Menschen ihre Haustiere körperlich so sehr, dass die sich unwohl fühlen, das auch zeigen. Und deshalb wäre es wichtig, dass wir die Körpersprache besser verstehen. Das sagen Expertinnen und Experten. Und auch Verena von Keitz hat uns das zusammengefasst. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kinderarbeit, Ausbeutung von Arbeitskräften durch viel zu niedrige Löhne oder massive Umweltschäden. Das alles passiert immer noch und die EU hat sich schon häufiger vorgenommen, dagegen vorzugehen. Sicherzustellen, dass das nirgends in der Lieferkette auftritt. Und ziemlich überraschend gab es heute dann einen Durchbruch. Klaus Janssen aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Es gab eine Mehrheit für ein Lieferkettengesetz, obwohl Deutschland sich enthalten hat. Wie kam es dazu?
Das hat wirklich einige überrascht in Brüssel heute. Auch ohne Deutschland sind genug Länder zusammengekommen, die für das neue Lieferkettengesetz sind. Im dritten Anlauf, zuletzt ist Italien noch umgeschwenkt und damit ist Deutschland überstimmt. Mhm. Also SPD und Grüne, die waren dafür. Die FDP hatte sich quergestellt, nicht zum ersten Mal in Europa, und war gegen das neue Gesetz, auch gegen diese jetzt beschlossene abgeschwächte Fassung. Deshalb die Enthaltung dann von Deutschland, weil man sich halt nicht einig war in der Bundesregierung. Da spielt das aber alles keine Rolle mehr, denn das Gesetz, das wird jetzt kommen, das EU-Parlament, das muss dem jetzt noch zustimmen. Das gilt aber als sehr wahrscheinlich.
Was steht denn drin in dem neuen Gesetz? Also wie sollen die Lieferketten besser vor Verstößen geschützt werden?
Ja, also der ursprüngliche Entwurf, der war noch deutlich schärfer. Jetzt ist ein Kompromiss zustande gekommen und der sieht so aus. Das Gesetz, das soll im Kern für Firmen ab 1000 Mitarbeitenden gelten, die mindestens 450 Millionen Euro im Jahr globalen Umsatz haben. Und das Ganze soll auch erst nach einer Übergangsfrist komplett so gelten. Die ist 5 Jahre und bis dahin sollen erst die größten und dann immer mehr kleinere Firmen gesetzlich dazu verpflichtet werden, ihre Lieferketten zu überprüfen. Also kommt es bei Lieferanten von denen auch außerhalb der EU irgendwo zu Menschenrechtsverletzungen oder zu Umweltschäden. Das muss dann abgestellt werden, denn Unternehmen können deshalb vor europäischen Gerichten dafür zur Rechenschaft gezogen werden, wenn die halt von solchen Verstößen profitieren.
Aber die FDP, die wollte das ja alles nicht, will es nach wie vor nicht. Warum?
Ja, die FDP sagt, dass das schlecht ist für die Wirtschaft und dass wir das Gesetz jetzt gerade nicht gebrauchen können. Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP hat deshalb wochenlang gegen das Lieferkettengesetz gekämpft.
Ich bin für die Stärkung von Menschenrechten und ökologischen Standards, aber der Entwurf ist unnötig bürokratisch und deshalb passt es nicht in die Zeit.
Also da kommen Zusatzkosten und Risiken zu auf die Firmen, meint Buschmann. Und Finanzminister Christian Lindner, der sagt, dass das Gesetz auch für ärmere Länder schlecht sein könnte.
Ich bin im Besonderen in Sorge, dass die Reputationsrisiken und die Dokumentationskosten dazu führen, dass europäische Unternehmen sich aus Niedrigeinkommens- und Schwellenländern zurückziehen werden.
Würde dann heißen, weniger Aufträge aus Europa für diese Länder, aus Angst, dass man gegen diese neuen Gesetze verstößt, meint Lindner. Er glaubt, dass das ein Wettbewerbsnachteil ist für die Firmen in Europa.
Aber bis jetzt gab es ja auch schon einen Wettbewerbsnachteil, also wenn man das so sagen will, für deutsche Firmen. Weil es gibt ja auch ein deutsches Lieferkettengesetz. Das ist ja nicht so streng wie das europäische, aber hat ja auch schon dazu geführt, dass größere Firmen hier genauer hingucken müssen bei ihren Lieferketten. Also ist das dann nicht gut, wenn zumindest EU-weit die gleichen Regeln gelten?
Ja, da werden sicher einige Fachleute das genauso sehen, richtig. Die grünen EU-Politikerin Anna Cavazzini, die ist zumindest froh, dass es jetzt eine Einigung gibt.
Ich bin so erleichtert, dass sich dieser Lobbydruck und die Blockadehaltung der FDP nicht durchgesetzt haben. Die Mehrheit im Rat in der Europäischen Union hat heute Vernunft walten lassen und für Menschenrechte gestimmt.
Ja, aber große Begeisterung ist bei den meisten jetzt auch nicht aufgekommen. Also aus der Wirtschaft gibt es halt diese Kritik mit der Bürokratie und Menschenrechts- und Umweltverbände, die sagen, ja, ist gut, dass das Gesetz jetzt kommt, aber es hätte auch stärker sein können. Da ist halt ein bisschen was verwässert worden auf dem Weg dahin bis zur Abstimmung. Immerhin hat es jetzt eine Einigung gegeben, ohne deutsche Beteiligung. Und das ist übrigens schon das dritte Mal diese Woche, dass das so abgelaufen ist. Also Deutschland enthält sich bei einer wichtigen Abstimmung in der EU, weil die FDP dagegen ist und trotzdem kommt eine Mehrheit zustande, auch ohne Deutschland. Und einige, die das beobachten, die sehen ja fast schon noch den größeren Punkt drin. Also, dass Europa gerade merkt, dass man Deutschland gar nicht immer mit ins Boot holen muss und dass das auch mal ohne funktioniert.
Die EU-Länder haben sich auf ein neues Lieferkettengesetz geeinigt. Dadurch sollen Umweltstandards und Menschenrechte auch außerhalb der EU besser eingehalten werden. Die Infos dazu hatte Klaus Janssen aus unserem Nachrichtenteam. Danke, Klaus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich persönlich bin ganz klar Typ Seestern, wenn es um die richtige Schlafposition geht. Ich bezeichne sie selbst auch gerne als Dornröschen, liege ganz entspannt schön auf dem Rücken. Aber welche Rolle spielt die Lage für unseren Schlaf? Und kann es helfen, diese Schlaflage vielleicht auch zu verändern, wenn man nicht mehr gut schläft? Oder ist das wiederum erst recht schlecht, weil man es nicht gewöhnt ist? Mit diesen Fragen hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting heute anlässlich des Weltschlaftages beschäftigt.
Im Idealfall gehst du einfach in deine angestammte Schlafposition und ratzfatz bist du eingeschlafen. Bei mir ist das die Rückenlage, manchmal mit angewinkeltem Bein. Und eigentlich dachte ich, ist das erstens die Regel und zweitens die von allen Schlaflagen allerbeste Lage. Und lerne, stimmt so gar nicht.
Also die ideale Schlafposition, so die gibt's nicht.
Christine Blume, Schlafforscherin, Teil des DLF Nova Podcast Teams von Überschlafen.
Das muss man einfach sagen. Und es ist ja auch so, wir drehen uns ja im Laufe der Nacht immer wieder und es ist auch wichtig, weil wir sonst irgendwie mit Schmerzen morgens aufwachen würden oder irgendwelche Durchblutungsprobleme hätten, so eingeschlafener Arm oder Bein oder so oder vielleicht auch irgendwelche Druckstellen. Und ja, insofern, wir ändern die Position immer wieder und das ist weitestgehend auch so eine individuelle Präferenz, die man einfach für eine bestimmte Schlafposition dann hat.
Witzig nur, dass wir so wenig über diese Präferenzen reden. Mathis zum Beispiel aus der Redaktion schreibt mir 100% Seite. Katja ist Typ schiefer Embryo, stabile Seitenlage, also eine Mischung aus Seite und Bauch. Und in einer etwas größeren Befragung einer norwegischen Uni unter mehr als 600 Menschen kam heraus, dass jede und jeder Zweite zur Gruppe der SeitenschläferInnen gehört. Seite, also alles zwischen Embryo und dem Flamingo, also mit angewinkeltem Bein, scheint gut bei Reflux, also wenn die Magensäure zu stark schäumt. Monika schreibt mir zurück, dass sie die Bauchlage präferiert. Das ist eine Ausnahmeposition. Nur etwa 8% schlafen so. Das kann Nackenprobleme nach sich ziehen, muss aber nicht. In Rückenlage, also Kerze bis Seestern, schläft ein gutes Drittel. Und diese Rückenlage hat tatsächlich auch Vorteile.
Was manchmal gesagt wird, ist, dass eben in der Rückenlage so die Wirbelsäule am entspanntesten ist.
Aber
gerade wenn man jetzt so zum Beispiel über das Schnarchen spricht, das ist ja da auch mal für den Bettpartner oder die Bettpartnerin durchaus störend, oder sogar über so Atemaussetzer in der Nacht, dann ist die Rückenlage tatsächlich eher ein bisschen ungünstig.
Und für all diejenigen, die im Schlaf darauf achten wollen oder müssen, weniger auf dem Rücken zu liegen, für die gibt es ein Gadget.
Es gibt, also gerade bei der Schlafapnoe, gibt es auch so Konstruktionen, die man kaufen kann, die wie so ein Rucksack sind, den man sich dann aufsetzt und der soll eben dann verhindern, dass man sich auf den Rücken dreht.
Allerdings, sagt Christine Blume, besteht ein Großteil des Schlafs auch daraus, dass du die Lagen durchwechselst. Das weiß sie aus zahlreichen Sessions, aus dem Schlaflabor.
Ja, also das wird ja kontinuierlich aufgezeichnet. Das heißt, man könnte wirklich auch so eine Grafik machen über die gesamte Nacht hinweg, wo man immer, also was weiß ich, für jede Minute aufträgt, in welcher Schlafposition jemand war, also Bauch, Rücken oder Seite, vielleicht auch noch linke und rechte Seite, und dann könnte man das nachvollziehen. Aber natürlich kann man daraus dann auch berechnen, zum Beispiel wie viel Prozent jemand in Rücken oder Seiten oder Bauchlage verbracht hat.
Im Netz gibt es übrigens ein großes Angebot an Fitness- bzw. Schlaftrackern. Wäre mal spannend zu messen, wie sich meine Lage nachts verändert. Vielleicht bin ich ja viel mehr Monika, also Bauchtyp, als ich denke. Und sie vielleicht mitten in der Nacht ein vermeintlicher Rückentyp, wie ich. Doch die Schlaftracker bieten kein besonders tiefes Tracking. Ihre Sensoren messen häufig nur, neben anderen Daten, ob ich mich bewege oder nicht. Sagen so gut wie nichts aus über die Schlafqualität, geschweige denn über meine Lage. Tracken, auswerten, optimieren und dann verändern? Das mag in einigen Lebensbereichen angebracht sein, aber beim Schlaf und besonders bei der Schlaflage.
Unser Körper weiß in vielen Fällen ganz gut, was auch gut für ihn ist. Das heißt, wir können so ein bisschen darauf vertrauen, dass wir häufig wahrscheinlich auch eine Schlafposition einnehmen, die irgendwie für unseren Körper gut ist. Und jetzt da willentlich etwas zu verändern, nur um irgendwie möglicherweise etwas zu optimieren, nee, da würde ich eher davon abraten. Das kann ja auch eher unter Druck setzen dann und den Schlaf übermäßig irgendwie auch in den Fokus rücken oder diese Schlafposition in den Fokus rücken, und darüber vergisst man dann vielleicht auch ein bisschen das Gutschlafen.
Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.